Wann hast du das letzte Mal Angst gehabt? Angst, das kam heute schon ein paar Mal durch. Angst vielleicht davor, in die Schule zu starten, wieder in den Alltag. Wahrscheinlich eher weniger Angst davor, einem Löwen zu begegnen, hier in unseren Gefilden. Weniger selbst irgendwie betroffen zu sein von einer Armee, konfrontiert mit Krieg hier bei uns. Vielleicht sind Ängste bei uns eher ein Gespräch mit einem Arzt. Die Nachricht von einem Chef: Hast du mal 5 Minuten Zeit und können wir mal telefonieren? Vielleicht bei dem einen oder anderen der Blick aufs Konto. Die Sorge um das Kind. Die Sorge um die Zukunft. Der erste Arbeitstag wieder nach dem Urlaub. Oder dieses diffuse Gefühl, dass alles gerade ein bisschen zu viel ist. Angst gehört ein Stück weit zu unserem Leben. Manche würden das niemals zugeben und manche sprechen vielleicht eher darüber. Die gute Nachricht ist, die Bibel teilt die Menschen nicht ein in die mutigen und die ängstlichen Menschen. Diese Kategorie, die ist jetzt nicht so präsent in der Bibel, sondern sie stellt eine andere Frage in Bezug auf Angst, nämlich die Frage: Was machst du mit deiner Angst? Wie gehst du mit Ängsten um? Und wenn wir auf Angst schauen, dann ist Angst nicht eben nur so ein schreckhaftes Ding, sondern sie ist vielleicht auch ein bisschen entlarvend und aufdeckend manchmal, worauf wir letztendlich vertrauen. Wenn ich meine Sicherheit aus Kontrolle beziehe, bekomme ich Angst, wenn ich die Kontrolle verliere. Wenn ich meinen Wert aus Leistung beziehe, bekomme ich vielleicht schnell auch die Angst zu versagen. Wenn ich meine Identität aus Beziehung beziehe, bekomme ich Angst davor, abgelehnt zu werden. Angst zeigt nicht nur Schwäche, sondern sie kann uns auch aufzeigen, woran hängen wir unser Herz? Wovon machen wir unser Herz abhängig? Und ich möchte heute mit euch ja eine kleine Geschichte aus der Bibel anschauen. Und wir wollen dem König Josaphat begegnen. Wir befinden uns im 9. Jahrhundert vor Christus. Das Reich Israel ist geteilt in Nord und Süd. Im Norden regieren Könige, die Gott immer weiter den Rücken kehren. Und im Süden regiert Josaphat in Jerusalem. Ein König, der Gott sucht, der Reformen anstößt, das Volk zurück zu Gottes Wort führen möchte und Götzen beseitigt. Doch gerade nach dieser Zeit der geistlichen Erneuerung, die gerade vielleicht aufzubrechen mag, drin in Juda, in dem Südreich, kommen größere Krisen von außen. Mehrere Nachbarvölker schließen sich zu einem Bündnis zusammen. Und Juda ist militärisch hoffnungslos unterlegen. Und was macht ein König, wenn alle menschlichen Möglichkeiten ausgeschöpft sind? Und genau diese Frage, die können wir in diesem Text finden. Und ich möchte mit uns lesen und versuche so abschnittsweise aus dem 2. Buch Chronik, Kapitel 20, die Geschichte einmal nachzulesen. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen anderen neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach: Eine große Menge rückt gegen dich heran von jenseits des Toten Meeres, aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasison Tama, das ist En-Gedi. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof und sprach: O Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es mit Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf ewige Zeiten? Und ich springe etwas. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir. Siehe, diese vergelten uns damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, das du uns doch zum Besitz gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz Juda stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Und er, Gottes Geist, sprach: Horcht auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Und so machten sie sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr Gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in einem heiligen Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen: Dankt dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen und die Ammoniter, Moabiter, die gegen Juda gekommen waren, sie wurden geschlagen. Soweit mal so ein bisschen diese sehr lange Geschichte, die noch viel länger beschrieben ist in den Chroniken. Ein mächtiger Feldzug. Juda scheint unterlegen zu sein, nach menschlichen Maßstäben. Wie geht der König, der in Verantwortung ist, um mit dieser Bedrohung, mit seiner Angst? Wir lesen hier ganz konkret: Da fürchtete sich Josaphat. Und ganz ehrlich, wenn ich das hier lese, dann ist dieser Satz für mich ein bisschen Befreiung. Ein gottesfürchtiger Mann, und dennoch empfindet er hier Angst. Etwas total Menschliches. Auch ein Mensch, der nach dem Willen Gottes lebt, darf einmal Angst empfinden. Diese Gefühle, die gibt es, die sind real. Die Bibel sagt nicht, die Angst kommt gar nicht mehr vor. Aber der Unterschied, der ist ein anderer. Es liegt nicht an der Frage, ob er Angst hat, oder ob wir Ängste kennen und erleben, sondern die Frage ist: Wie gehen wir mit Ängsten um? Nicht jeder rennt, wenn er Angst hat, schreiend davon, so wie ich das immer tue, wenn mir plötzlich eine Spinne begegnet. Dann könnt ihr mich wirklich schreien und rennen sehen. Und das wäre eine ganz normale Reaktion auf Angst. Vielleicht gehst du um, indem du dein Handy in die Hand nimmst, scrollst, Ablenkung suchst. Vielleicht gehst du heute damit um, indem du Google oder ChatGPT fragst: Was mache ich denn jetzt? Was könnte ich tun? Und hoffst, dass dir die KI eine schlaue Antwort gibt. Vielleicht stürzt du dich in deine Arbeit. Vielleicht ziehst du dich komplett zurück und grübelst. Vielleicht gehst du zum Kühlschrank und isst so viel du kannst. Wir reagieren unterschiedlich auf Ängste. Aber die Frage ist: Führt uns das zu Gott? Angst ist ein Verstärker. Sie macht sichtbar, worauf ich mich verlasse. Im Alltag merken wir das oft erst, wenn wirklich große Dinge ins Wanken geraten. Und solange alles halbwegs gut läuft, glauben wir, dass wir auf jeden Fall auf Gott vertrauen. Aber was, wenn dann die Krankheit kommt? Wenn der Arbeitsplatz unsicher wird, wenn das Kind Schwierigkeiten hat, wenn Beziehung bröckelt, wenn wir Kontrolle verlieren, dann zeigt es sich, dann wird erkennbar, woran sucht mein Herz Halt. Und Josaphat, er reagiert hier unerwartet. Er könnte laut schreiend seinen Kopf im Sand vergraben. Auch das ist ja eine Reaktion, die es irgendwie gibt, zumindest sprichwörtlich, den Kopf in den Sand zu stecken. Aber er richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Er entscheidet sich, in Anbetracht der Bedrohung und allen Ängsten, die die Zukunft, die ihn persönlich, aber auch sein ganzes Volk betreffend, er entscheidet sich, sein Angesicht auf Gott zu richten und den Herrn zu suchen. Er könnte zuallererst zu seinen militärischen Führern, zu seinen Generälen laufen. Er könnte zu alle politischen Bündnispartner anmorsen und sagen, Leute, helft mir, wir brauchen jetzt eine Strategie. Aber das, was er als erstes tut, ist, er sucht Gott. Und das Coole ist, was wir hier von Josaphat lernen können, dass unser Glaube nicht damit beginnt, dass wir nie wieder oder gar keine Angst mehr haben oder kennen oder erleben, sondern Glaube beginnt dort, wo Angst dazu führt, dass wir zu Gott gehen und Gott suchen. Was raubt dir gerade den Schlaf? Wo wünschst du dir gerade Kontrolle oder Sicherheit? Worum kreisen gerade deine Gedanken? Und im Glauben können wir mit Ängsten umgehen. Der Glaube kann anfangen, tiefer zu werden, zu wachsen, wenn wir unseren Blick neu auf Gott ausrichten. Und Josaphat macht auch wieder etwas nicht ganz Natürliches oder nicht das, wohin ich vielleicht zuerst tendieren würde, erstmal Gott meine ganzen Probleme aufzuzählen. Sondern er fängt damit an und erinnert sich selber daran, wer Gott eigentlich ist und was Gott schon getan hat. Er fängt an und betet aus, wer ist Gott? Gott ist der Herr, Gott ist der Herrscher. Er ist mächtig, Gott ist treu. Gott ist ein Gott des Bundes, des Versprechens, was er mit seinem Volk geschlossen hat. Zusammengefasst hat ein Kommentator geschrieben, Josaphat beruft sich auf Gottes Souveränität, auf den Bund, auf die Gottesgegenwart, auf Gottes Güte und darauf, dass Juda, das ganze Land, völlig von Gott abhängig ist. Glaube verdrängt nicht das Problem, aber er setzt das Problem in die richtige Perspektive. Faktisch gesehen wird das Problem nicht sofort kleiner, aber Gott wird an dieser Stelle größer. Wie beginnst du deine Gebete, wenn du in Bedrängnis bist? Herr, ich muss dich bitten. Das macht mir Angst, darüber mache ich mir Sorgen. Und Josaphat lehrt uns und sagt, fange an, Gott anzuschauen. Zu proklamieren, wer Gott ist. Gott, du bist Herrscher. Ich glaube, das ist eine total wichtige, geistliche, grundlegende Übung, die wir vielleicht mit in die nächste Woche nehmen können und uns bewusst sagen können, lass uns im Gebet damit starten, auf Gott zu schauen, wer er ist, wie groß er ist und nicht zuerst auf die Nöte und Probleme. Das verändert nicht Gott, nicht sofort die Umstände, aber ich glaube, es verändert uns und es verändert Josaphat. Das Problem ist immer noch da, aber der Blick verändert sich. Wenn wir nur auf unsere Probleme schauen, wird Gott gefühlt kleiner. Und wenn wir auf Gott schauen, wird das Problem nicht vielleicht kleiner, aber es bekommt seinen richtigen Platz. Wir lesen hier, unser Gott, willst du sie nicht richten? In uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Was für ein starkes Gebet. Was für ein ehrliches Gebet. Und darin auch mutig und ehrlich zu sein, ganz ehrlich, ich stehe hier, ich habe keinen Plan, ich habe keine Lösung. Und ehrlicherweise geht es mir gefühlt viel zu oft so, dass ich dastehe und sage, ich würde jetzt gerne was Schlaues und Weises sagen, aber ich habe keine Ahnung. Gott, ich glaube, du bist der Einzige, der hier einen Weg hat, der hier weise genug ist. Aber das braucht auch schon Mut, es braucht Ehrlichkeit, das so auszudrücken, das Gott eher gegenüber zuzugeben und vielleicht einem selber gegenüber das zuzugeben. Weil ich habe doch gerne alles im Griff. Ich möchte doch weise und klug sein und die richtigen Antworten sofort parat haben. Und Josaphat, der König, sagt, ich habe keinen Plan, aber ich kenne den, der einen hat. Josaphats Gebet beginnt bei Gott. Herr, du bist. Ich berufe mich auf deine Größe und auf deine Verheißung. Mal Hand aufs Herz, wie sehen deine Gebete aus? Drehen sie sich um unsere Sorgen, gleich am frühen Morgen, um die Probleme, wenn dann doch eher das Handy erst gecheckt wird und die nächste nicht so schöne E-Mail hereinkommt? Oder erinnern mich meine Gebete daran, wer Gott ist? Wann habe ich Gott zuletzt einfach mal angebetet, ohne gleich um etwas zu bitten? Und wo ist es vielleicht dran, mutig zu sein und zu bekennen, Herr, ich weiß gerade nicht weiter. Und das Coole ist, hier spricht Gott durch seinen Geist gleich zu mehreren Menschen. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Was für ein wunderbares Bild, dieser große Haufen. Nicht mal die feindlichen Armeen, die feindlichen Kräfte. Gott sagt, habt keine Angst vor diesem großen Haufen, der da auf euch zukommt. Da bekommt die Angst, die Bedrohung gleich einen ganz anderen Platz. Wie humorvoll eigentlich von Gott. Es ist nicht eure, sondern Gottes Sache der Kampf. Gott kümmert sich um sein Volk. Dieser Kampf, der jetzt hier ansteht, ist Gottes Kampf. Und eigentlich ist damit alles gesagt. Und der Höhepunkt ist eigentlich nicht, dass wir später noch lesen können, wie dann die Feinde geschlagen wurden und wie toll die Kriegsbeute auch war, die sie dann noch mitnehmen durften. Das habe ich jetzt alles ausgelassen, weil es eigentlich nicht das Entscheidende ist. Der eigentliche Sieg ist schon viel früher passiert durch Gottes Zusage. Ja, ruft mich an und ich will meine Verheißung wahrmachen. Ich will für euch kämpfen. Und was macht Josaphat? Das ist richtig stark. Er schickt nicht, indem er loszieht, sein Heer nach vorne, sondern er schickt die Lobpreiser nach vorne. Stellt euch mal vor, wir ziehen in den Krieg und wir schicken Familie Müller vor, dass sie mal so ordentlich Krach machen und so richtig Gott anbeten. Vor der Bundeswehr hervor läuft Familie Müller mit Schlagzeug, Gitarre und Trommel und was auch immer, wie das aussehen kann, und preist Gott dafür, wer er ist. Wie groß er ist. Tolles Bild, habe ich mir so gedacht. Das konnte ich mir so richtig bildlich vorstellen, so. Mit dem Ganzen, was dazugehört, mit der ganzen Lobpreisband. Wenn wir alle hier auf der Bühne haben wollen, die hier im Lobpreis sind, das ist auch schon eine richtig coole Truppe. Wie mega wäre das, unsere Lobpreiser vorwegziehen zu sehen. Der Hammer, oder? Wie mutig ist es, den Lobpreis vorne anzustellen? Zu dem Zeitpunkt, wo die anderen Heere noch nicht geschlagen war, aber wo die Verheißung und Gottes Reden da war, das ist mein Kampf, war schon klar, wie es ausgehen wird. Wie es nachher aussehen wird. Der Sieg war schon passiert, auch wenn die andere Streit macht, erst ein paar Sätze später in der Geschichte. Völlig absurd eigentlich. Gott hat gesprochen und Josaphat, sein Volk, hat Gott geglaubt, hat sich an seinen Verheißungen festgehalten und hat Gott beim Wort genommen, dass der Sieg schon errungen ist, bevor es sichtbar geworden ist. Das ist ein Beispiel für biblischen Glauben. Zu sagen, wie begegne ich meinen Ängsten, meinen Herausforderungen? Ich rufe den an, der imstande ist, wirklich alle Kämpfe zu kämpfen, da wo ich nicht weiterkomme. Das ist Vertrauen auf Gottes Wort. Gott spricht, der Kampf ist nicht euer Kampf, sondern meiner. Und dieser Kampf, dieser Sieg von Gott, der ist eigentlich endgültig auch schon passiert, etwas später als im 9. Jahrhundert vor Christus, nämlich durch Christus. Nicht wir Menschen können Siege erringen, gerade ja, in Kämpfen, die vielleicht nicht nur militärisch sind, sondern denen wir in unserem Alltag, in unseren Herausforderungen begegnen. Christus erringt Siege für uns. Wir können im Sieg unterwegs sein, auch im Sieg über unsere Ängste, weil wir jemanden haben, der für uns kämpft und gesiegt hat. Und diese Geschichte von Josaphat ist ein Beispiel, die uns ermutigt, die uns Gottes Größe vor Augen führt und uns herausfordert zu sagen, lasst uns Gott vertrauen. Lasst uns ihn anrufen. Lasst uns auf seine Größe und seine Möglichkeiten schauen. Wir wissen nicht immer, wie die Geschichten ausgehen, aber wir kennen jemanden, der den entscheidenden Kampf geführt hat und bereits gewonnen hat. Das bedeutet nicht, dass jeder Kampf in unserem Leben so ausgeht wie bei Josaphat. Und auch so schnell wie jetzt in diesem Beispiel hier. Sondern ich glaube, dass manche Kämpfe auch Wochen, Monate und Jahre dauern können. Manche Gebete anders erhört werden, als wir gehofft haben. Manche Fragen auch unbeantwortet bleiben. Und dass wir auch Leid tragen werden. Aber auch dann gilt, der Ausgang jeder einzelnen Geschichte ist uns nicht versprochen, aber Gottes Gegenwart in allem schon. Ein Gott, der viel größer ist als alles, was uns möglich, als alles, was uns bekannt ist, der hat versprochen, er ist bei uns an unserer Seite und er möchte für uns kämpfen. Vertrauen fängt also nicht erst da an, wo sich unsere Umstände dann auch verändern, sondern Vertrauen beginnt dann, wenn wir uns an Gott wenden und uns an seine Zusagen festhalten und sie ernst nehmen. Wenn wir seine Größe proklamieren und die Angst, das, was uns auf uns zukommt, die ihren richtigen Platz bekommen. Wo warte ich darauf, dass Gott zuerst etwas verändert, bevor ich ihm vertrauen kann? Welche Zusagen von Gott kennst du vielleicht, aber hast noch nicht angefangen, daraus zu leben? Wo braucht es vielleicht ganz neu Mut zu sagen, Gott, ich weiß gerade nicht weiter. Und ich möchte uns herausfordern und ermutigen, in der nächsten Woche unser Gebet mal bewusst mit Lobpreis zu beginnen und auszubeten, wer ist der große Gott, bevor ich anfange, meine Sorgen, Ängste und Nöte aufzuzählen. Vielleicht gehst du morgen in genau dieselbe Situation zurück, aus der du heute gekommen bist. Vielleicht wartet dieselbe Diagnose. Die Sorge ist noch nicht weg sofort. Die Unsicherheit ist noch nicht weg. Es gibt weiter Spannungen und offene Fragen. Es kann sein, dass Gott die Umstände nicht sofort morgen umgedreht und verändert hat. Und vielleicht bist du auf einem Weg, den du dir nie selber hättest ausgesucht. Aber das Entscheidende für uns, für morgen ist, wir gehen nicht alleine. Wir sind nicht alleine gelassen in unseren Ängsten, Sorgen und Nöten. Der Unterschied könnte sein, dass du denselben Herausforderungen begegnest mit einem anderen Blick. Weil die Ängste, das, was uns Sorgen bereitet, im Blick auf Gott ihren richtigen Platz bekommen. In Anbetracht der Größe Gottes. Wenn die Angst kommt, entscheide nicht, dich darauf zu konzentrieren, wie groß die Angst ist oder die Sorge oder die Not, sondern entscheide dich dafür, auf Gott zu schauen, der groß ist und so viel größer ist als alles andere in dieser Welt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz den größten Sieg errungen hast in dieser Menschheits- und Weltgeschichte, den es jemals gab. Nicht zuerst ein militärischer Sieg, sondern ein Sieg, der so viel tiefer und größer ist, als wir ihn erfassen können. Herr, ich preise deine Größe. Ich schaue auf das, was du getan hast, auch mit deinem Volk hier bei Josaphat, dass dir nichts unmöglich ist und sogar feindliche Armeen vernichtet werden, wenn du sprichst und wenn du für uns kämpfst, Herr. Herr, ich danke dir, dass wir mit dir vor Augen, mit dem Blick auf dich gerichtet, ganz anders schauen können auf Ängste, die hochkommen. Und dass wir in allen Herausforderungen wissen dürfen, du kämpfst für uns, du siegst und du bist an unserer Seite. Auch wenn der Sieg noch braucht, in der Zukunft liegt und wir durch Herausforderungen gehen. Jesus, du kennst jeden Einzelnen und ich bete, dass wir heute und morgen jeder einen Schritt gehen können im Glauben und Vertrauen auf dich, indem wir auf deine Größe schauen, uns an deine Möglichkeiten erinnern und erleben dürfen, wie du für uns kämpfst, wie du deine Verheißung wahr machst, Herr. Du bist groß und dir sei alle Ehre. Amen.